Gemeinde, sondern ich komme aus Gevelsberg. Ich habe eben noch mit einer älteren Schwester gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wirklich bewusst war, wo Gevelsberg liegt. Es ist auch völlig unbedeutend. Es gibt auch nur eine einzige Autobahnausfahrt auf der A1, da steht Gevelsberg drauf. Wir haben auch in Gevelsberg nichts zu bieten, da gibt es also keine Besonderheiten. So vor 600 Jahren ist da, glaube ich, der Erzbischof mal ermordet worden, aber viel mehr haben wir nicht zu berichten über Gevelsberg. Liegt zwischen Wuppertal und Hagen. Das zur Erklärung, nach meinem Navi waren es 58 Kilometer bis zu diesem Standort. Da habt ihr eine Vorstellung, wo liegt Gevelsberg. Vielleicht kann man noch erwähnen, wir haben nächste Woche Sonntag die Kommunalwahl und unser Bürgermeister hat, glaube ich, vor 5 Jahren waren die letzten Wahlen, ja, oder vor 4, 5 Jahren ist das, glaube ich, ne? Komm, ihr müsst das wissen, politisch orientiert, 4 oder 5 Jahren? 5, danke. Ich glaube, fast die höchste Quote erreicht. Um die 80% aller Gevelsberger Bürger haben ihn zum Bürgermeister gewählt. Höchst erstaunlich. Aber ja, ich kann es verstehen, ich kenne ihn ganz gut. Ich würde ihn auch wählen. Die erste Stunde hat mich sehr gefesselt, auch gedanklich. Und deswegen würde ich sehr gerne nochmal diese 2 Gedanken aufgreifen und vertiefen. Für einige von euch, von Ihnen, wird das vielleicht neu sein, für andere bekannt. Aber wir hoffen trotzdem, dass Gott durch die Bibel, durch das Gesagte zu uns allen spricht. Wir haben uns eben um 10 Uhr hier getroffen, um insbesondere über den Wunsch, und man müsste eigentlich sagen, über den Willen des Herrn nachzudenken, weil er sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis, denket an mich. Und da gab es jetzt 2 Hauptgedanken, die uns bewegt haben. Der erste Gedanke entstand durch ein Bibelwort aus Jesaja 8. Da haben wir uns daran erinnert, dass es ein prophetisches Wort ist, bezüglich des Volkes Israel, ein Volk, das im Finstern liegt. Und dass eine Verheißung, eine Prophetie dann über einige Jahrhunderte vorausgesagt wird, aber es wird einmal ein Licht erkennen. Und dieses Licht ist kein physikalisches Licht, sondern es ist eine Person. Das war der Herr Jesus. Der kam auf diese Erde vor 2000 Jahren und wirkte dort auch im Volk Israel. Und der zweite Gedanke, der uns beschäftigt hat, war, dass wir von der Quelle des Lebens sprachen. Und beides letztlich verkörperte Herr Jesus selbst. Warum? Das möchte ich auch kurz erklären. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist das so, dass wir sehr viel über Gott erfahren, auch über den Herrn Jesus selbst. Und wenn wir das Johannesevangelium aufschlagen, auch. Und zwar in einer Form, in der sich der Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Herr, sich selbst vorstellt. Wir finden 7-mal einen Hinweis oder einen Ausspruch von ihm, wo er sagt, ich bin. Und dann kann man das nachlesen und dann erfährt man etwas über ihn selbst. Und eines davon haben wir heute Morgen in der ersten Stunde auch gelesen. Da steht, dass Herr Jesus von sich aus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich verkörpere das Licht. Und das andere ist dann Johannes 14. Da sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und derselbe Schreiber formuliert das später auch nochmal 2-3 Mal, dass er sagt, dieser ist das ewige Leben. Er verkörpert das ewige Leben. Johannes 17 und im 1. Johannesbrief. Und so wandelte der Herr Jesus, so sagen wir wandelte er, also er ging über diese Erde, er predigte über Gott, er tat viele Wunder und weckte Menschen zum Leben auf. Blinde konnten sehen. Aber er hatte ein ganz klares Ziel, das er verfolgte. Und das war auch im Gebet, was Ralf sprach, auch zu erkennen. Er wollte die Errettung der Menschen. Und das war ein Ziel vor ihm, was er dann verfolgte, was ihm unfassbar schwer fiel. Und zwar auf eine Weise, wie wir das nie in diesem Leben erleben werden. Er, der sagt, ich bin das Licht der Welt, musste diese absolute Finsternis erleben. Er, der sagt, ich bin das Leben, ich verkörpere das Leben, er starb am Kreuz. Nicht durch Menschen gerichtet, sondern wir lesen, er hat ja Gewalt über sein eigenes Leben und er übergab das Leben. Und wenn wir das so ein Stück weit angleichen, dann können wir auf die Uhr schauen. Wir haben es 20 nach 11 und um 9 Uhr morgens an einem Freitag wurde Herr Jesus Christus gekreuzigt. Um 9 Uhr morgens. Nägel wurden durch Hände und Füße getrieben. Das Kreuz wurde aufgerichtet. Und dann gab es 3 Stunden. Und in diesen 3 Stunden von 9 bis 12 Uhr lesen wir von verschiedenen Aussprüchen des Herrn Jesus. Er hing am Kreuz. Vor sich die Meute der Soldaten, die sich über ihn lustig machten. Die riefen, hör mal, wenn du Gottes Sohn bist und wenn Gott dich begehrt, dann steige herab. Er blieb aber hängen. Dann sagten andere hat er gerettet. Sich selbst kann er wahrscheinlich nicht retten. Dann war es die religiösen Führer, die unter seinem Kreuz standen, die sich auch über ihn lustig machten, ihn beobachteten und sagten, ja, wo ist denn jetzt dein Gott, wenn Gott dich begehrt? Und als Herr Jesus dort am Kreuz hing, hatte er nur Augen für die anderen Mitmenschen. Das heißt, er sah nicht auf sich, auf seine Not. Es müssen furchtbare Qualen gewesen sein. Man kann das ja erkennen, indem man viele Ausgrabungen auswertet, wie dann die Nägel durch die Knochen gebohrt wurden, geschlagen wurden. Und wie dann ein Gekreuzigter dorthin von dem Körper oder von der Last des Körpers heruntergezogen. Und Herr Jesus blickte dann auf den nach unten und sah dann die Menschen. Und das Erste, was er aussprach, war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war der erste Ausspruch kurz nach 9. Und da gab es noch 2 weitere, links und rechts, die gekreuzigt waren. Und wir wissen nicht genau, wie es dazu kam. Ich möchte nur kurz schildern, was da Wundersames passierte. Zu Beginn waren diese Schächer, diese die Mitgekreuzigten, sie machten sich auch über diesen Jesus lustig und sagten, du sollst der Sohn Gottes sein. Aber irgendwas muss einer von ihm beobachtet haben. Der Jesus, der Sohn Gottes, der litt anders. Er muss im Leid eine Herrlichkeit gehabt haben, die den anderen sofort verstummte, der dann sagte, er ist anders. Und dann sprach der eine zu dem Herrn Jesus, heute, wenn du mit mir, also gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er wusste, dass er die Macht hatte. Er hatte ein unsichtbares Reich und er würde in dieses Reich eingehen. Und der Gekreuzigte sagte, gedenke meiner. Und was konnte der Jesus ihm dann sagen? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er, der das Leben verkörpert. Er schenkt uns ewiges Leben. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns an ihn binden, dann gibt er uns diese Rettung. Und das Dritte, dann sieht er unter dem Kreuz Maria, seine leibliche Mutter, stehen und dann den Jünger Johannes. Was sagt der Jesus dann? Weil er wusste, sie wird wahrscheinlich nicht versorgt sein. Man vermutet, dass Josef nicht mehr lebte. Er wird nicht mehr erwähnt, viele Kapitel nicht mehr. Dann sagt er zum Johannes, hier, kümmere dich um meine Mutter. Und zur Maria sagt er, hier, schau mal, Johannes, in dem Sinne, dein Sohn. Und dann lesen wir was ganz Besonderes. Von dieser Stunde an nahm Johannes Maria zu sich. Er folgte sofort. Ein Wort vom Herrn. Und sofort kam der Gehorsam. Das passierte zwischen 9 und 12 Uhr. Und wir haben gleich 12 Uhr. Und was da passierte, um diese Zeit lesen wir jetzt mal Matthäus 27. Matthäus 27, Vers 45. Für die Kinder, jetzt kommt eigentlich die Tageszeit, wo die Sonne am hellsten strahlt. Und da lesen wir Folgendes. Aber von der 6. Stunde an, das ist also eine andere Zeitrechnung, das ist die jüdische, das ist dann 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Plötzlich kam eine 3-stündige Finsternis. Und nicht nur dort in der Stadt Jerusalem war die Finsternis zu beobachten, sondern wir lesen das aus den Stellen weltweit. Und es gibt überlieferte Historiker, die genau das beschreiben. Man fand Ausgrabungen, Schriftstücke in Ägypten, die sprechen auch von einer nie dagewesenen, einzigartigen Finsternis. Es war also keine Erscheinung, die man bezeichnen könnte, eine Sonnenfinsternis. Sondern Gott selbst sorgte dafür, dass in diesen 3 Stunden kein Betrachter den Herrn Jesus beobachten konnte, nicht einer. Die standen unter dem Kreuz, sie haben sich noch lustig gemacht und dann kam eine Finsternis. Man konnte den Herrn Jesus nicht mehr sehen, man konnte ihn nicht mehr sehen in seinen Qualen, man konnte ihn nicht mehr sehen in seinem Leid. Weil was dann folgte, war etwas, was keiner von uns in dieser Form bisher erlebt hat. Eine Trennung von Gott. Eine Trennung von Gott, eine nie dagewesene Finsternis. Gott selbst legte den Schleier über den Herrn Jesus. Keiner sollte ihn beobachten in diesem tiefen Leid. Und was da passierte, lesen wir an vielen anderen Stellen. Der Jesus musste in diesen Stunden das Gericht Gottes ertragen. Er, der der einzige Mensch war und auch bleiben wird, der vollkommen sündlos war. Wiederholt lesen wir davon, dass Gott sagte, dieser ist mein vielgeliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das konnte er nur über den Herrn Jesus in dieser Art sagen, weil der Herr Jesus sündlos war. Das unterschied ihn von uns allen. Wir sind getrieben von der Sünde, wir haben falsche Gedanken, wir sagen viele Dinge, die uns über die Lippen gehen, die wir später bereuen. Wir tun Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber dieser eine, der war vollkommen sündlos. Und es ist wunderbar, das mache ich so für die Bibelleser, so eine Brücke mal, wie das bezeugt wird. Und man kann Anker schlagen zum Passamahl. Als das Passamahl geschlachtet werden sollte, da sollte man ja genau hinsehen, ob das ein gesundes Tier ist, damit es sich eignet. Und man schaute sich den Kopf an, dann die Beine und auch das innere Leben dieses Tieres. Man untersuchte die 3 Dinge. Die sollten sauber sein, die sollten gesund sein, damit sich dieses Tier für dieses Passahlamm auch eignen würde. Und genau diese 3 Bereiche, die werden uns im Neuen Testament über den Herrn Jesus gesagt. Paulus war ein studierter Mann. Er sagt das selbst. Wahrscheinlich ein richtig kluger Kopf. Und was sagt er über den Herrn Jesus? Er, der keine Sünde kannte. Er kannte keine Sünde. Der Apostel Johannes, er war derjenige, der wohl am nächsten bei dem Herrn Jesus war. Er war noch derjenige, der im Obersaal sich an seine Brust lehnte. Und Petrus wusste das, dass da eine sehr enge Beziehung, eine vertraute Beziehung war. Denn als er Jesus im Obersaal sagte, einer von euch wird mich verraten, da fragt der Petrus den Johannes, hör mal, geh du doch mal hin, frag doch mal den Lehrer. Wie ist es denn? Und dieser Johannes, der sagt, keine Sünde war in ihm. Und Petrus, das kennen wir bestimmt, derjenige, der das Schwert zog, ein Mann der Tat, der schlug sogar zu bei der Gefangennahme des Herrn. Was sagt er über den Herrn Jesus? Er, der keine Sünde tat. Also hier haben wir einen vollkommen gerechten Mann, den Sohn Gottes. Er kannte keine Sünde, er tat keine Sünde war in ihm. Und deswegen war er der Einzige und ist der Einzige, der überhaupt für uns stellvertretend sterben kann. Weil keiner kann für einen anderen gehen. Also stellen wir vor, wir haben 2 Verbrecher. 2 verurteilte Verbrecher und die müssen beide in den Knast. Da kann nicht der eine über den anderen sagen, ich gehe stellvertretend für dich da rein. Wir alle sind verurteilt, weil wir alle gesündigt haben. Das heißt, wir brauchen jemanden, der für uns stellvertretend das Gericht Gottes trägt. Und das war der Herr Jesus. Und er, so sagt Herr Paulus, wurde zur Sünde gemacht. Er, der sagt, ich bin das Licht der Welt, er musste die Finsternis Gottes ertragen. Er musste den Zorn Gottes ertragen. Den, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. Er wurde zur Ursünde, zum Urwesen der Sünde gemacht. Und er trug am Kreuz deine und meine Sünden. Das hat er freiwillig getan. Sonst säßen wir nicht mehr hier. Er trug dein Gericht, mein Gericht stellvertretend. Er, der sagt, ich bin das Licht der Welt, musste diese Finsternis ertragen. Und was das bedeutet und was es für ihn bedeutet, das können wir nur erahnen, aber es gibt so ein paar Bibelverse in den Psalmen. Vielleicht schlagen wir mal so 2, 3 Bibelverse auf. Psalm 22, bitte. Vers 1, das ist ein Psalm von David und dann beginnt der Psalm Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Vielleicht haben wir auch schon mal den Eindruck, dass Gott uns verlassen hat. Wir fühlen uns vielleicht einsam. Aber das stimmt nicht. Das ist eine reine Emotion. Aber das, was hier prophetisch gesagt wird, war wirklich eine Gottverlassenheit, die ein Mensch in dieser Form, die wir so hier leben, auch gerade unterwegs sind, die kennen wir nicht. Dieser gerechte Gott musste den Herrn Jesus Christus verlassen am Kreuz. Und warum? Das lesen wir im nächsten Vers. Die Antwort lesen wir, denn du bist heilig. Wir haben es mit einem heiligen und gerechten Gott zu tun, der von sich aus sagt, ich habe heilige Augen, ich kann Böses nicht sehen. Und als Herr Jesus zur Sünde gemacht wurde und die Sünden der Menschen trug, musste Gott sich abwenden. Denn du bist heilig. Und deswegen ist Herr Jesus der einzige Weg zu Gott. Und zwar in der Form, dass wir sagen, du bist für mich gestorben. Mir fällt da gerade so ein nicht so schönes Bild ein. Ich weiß, ob ihr den Film Schindlers Liste kennt. Ich habe den letztens nochmal gesehen. Da ging es um ein Vergehen im KZ. Und da war die Frage, wer war der Täter? Und da mussten sich alle Personen nebeneinander aufstehen. Und der NS-Offizier, so wie es dargestellt wird, der sagte, wenn sich keiner freiwillig meldet, dann werde ich einen nach dem anderen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ihr wisst, was ich meine, ne? Die Kinder sind unter uns, sie würden nicht fortan weiterleben. So. Und dann wird der Erste getroffen von einer Kugel und dann sollte es weitergehen, da war so ein kleiner Junge, der zeigt plötzlich auf diesen Toten und sagt, der war's. Der war's. Der hat es gemacht. Und dann wurde dieses Todeskommando unterbrochen. Und wisst ihr, ich darf als sündiger Mensch, ich darf auf Jesus Christus zeigen und darf sagen, er war's. Er ist für mich gestorben. Und weil er dieses Gericht Gottes, diese Finsternis, diesen Zorn Gottes erlebt hat, deswegen darf ich frei sein und weiß, sein Sterben ist mein Sterben gewesen. Er ist für mich gestorben. Er, der das Licht ist, konnte sagen, und ich kann sagen, er ist für mich da gestorben. Lesen wir Psalm 88. Und das sind Psalmworte, die viele Bibelleser so auf den Herrn Jesus übertragen. Die sagen, ja, wenn wir das hier lesen, dann ist bestimmt das, was Jesus Christus in diesen Stunden erleben musste. Da werden wir Folgendes lesen. Und jetzt stellen wir uns mal den Herrn Jesus am Kreuz vor. Vers 2. Herr Gott meines Heils, am Tag habe ich geschrien und bei Nacht vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele von Leiden und mein Leben ist nah am Scheol. Ich bin zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter den Toten hingestreckt, wie erschlagen in dem Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Grimm, mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Und das hat der Jesus erleben müssen. Jede Welle des Gerichtes Gottes musste er über sich ergehen lassen. Jeden Zorn, weil er ist heilig, er ist gerecht. Und wenn wir als Menschen Vergebung, Versöhnung, Rechtfertigung erleben wollen, das heißt, wenn wir mit diesem heiligen Gott eine Beziehung einnehmen wollen, dann geht es nur über den stellvertretenden Tod unseres Herrn Jesus. Und deswegen dürfen wir diesen Herrn bewundern. Deswegen dürfen wir ihm dankbar sein für das, was er tat. Und wie schwer es war, das lesen wir auch vorher. Er war ja Stunden vorher in einem Garten, zog sich zurück, erst mit 3 Jüngern, dann später noch ein wenig weiter alleine. Und dann lesen wir, dass er völlig erschüttert war. Und er fing an zu schwitzen. Können wir uns das vorstellen? Das ist März gewesen, März, April. Und es war eine Nacht, und zwar die Nacht war so kalt, dass Petrus am Kohlenfeuer war, um sich zu wärmen. Ja, also es war so kalt, dass Petrus sich wärmen musste. Aber die innere Not unseres Herrn Jesus hat ihn so gepackt, dass er schwitzte. Und seine Schweißtropfen wurden so groß wie Blutstropfen. So schwer, so beengt, so voller Furcht und Schrecken ist es dem Herrn gewesen, kurz bevor er dann gefangen genommen wurde. Er, der von sich sagt, ich bin das Leben, wusste, ich muss mein Leben übergeben, damit wir Vergebung mit diesem großen Gott erleben dürfen. Und das waren 3 furchtbare Stunden. Und dann kam die Zeit um 15 Uhr. Da lesen wir weiter in Matthäus 27. Vers 46. Um 15 Uhr lesen wir Folgendes. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Wir können nicht Hebräisch oder sonst, wir können das dann übersetzen. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da sind wir vielleicht überrascht, das haben wir doch gerade im Psalm 22 gelesen. Ja, das haben wir. Und da sehen wir, wie schlüssig die Bibel ist. Und die Bibel belegt sich allein dadurch, dass sie prophetische Aussagen macht, die sich später erfüllen. Das kann kein Buch dieser Welt. Etwas zu sagen über Jahrhunderte hinaus. Und das erfüllt sich. Weil Gott selbst, der sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, der kennt diese Dimension Zeit nicht. Und deswegen ist sein Wort wahr. Und deswegen lohnt es sich, da hineinzuschauen. Und es ist so spannend, auch zu sehen, welche Prophetien vor 2000 Jahren gemacht wurden, die sich heute mehr und mehr erfüllen. Das ist unfassbar spannend. Es wurde damals schon vorhergesagt, dass in den alten Grenzen Roms ein Vielstaatenstaat entstehen wird. Vor 2000 Jahren schon, Offenbarung 17, 18 kann man nachlesen, das ist die EU. Da wird das Kennzeichen der EU sogar auch dargestellt. Durch ein Tier und auf dem Tier sitzt eine Frau und die Frau trägt einen Namen, Babel, Babylon. Schauen wir mal nach Straßburg, vor dem Eingang des Parlamentsgebäudes, da sehen wir den Stier. Da sehen wir Europa auf dem Stier sitzen. Und der Name ist letztlich Babylon, weil das Parlamentsgebäude den Turmbau zu Babel darstellen soll. Und vieles andere kann man nachlesen, wie sich die prophetischen Aussagen Gottes erfüllen. Und auch hier wurde Jahrhunderte vorgesagt, der Herr Jesus Christus würde das ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er ruft das nicht nur aus, sondern es ist ein Schrei gewesen, das kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Er schreit es aus mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lesen wir weiter. Als aber einige der Dastehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und legte ihn um einen Rohrstab und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme auf und gab den Geist auf. Wenn wir die anderen Evangelien dazu nehmen, wissen wir, dass dazwischen noch weitere Aussprüche des Herrn nachzulesen sind. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, war Nummer 4. Nummer 5 war, mich dürstet. Und dann kommt eine Aussage, die uns auch sehr beschäftigen kann. Ich möchte noch gerne auf die letzten beiden Aussprüche des Herrn eingehen. Die eine finden wir im Johannesevangelium. Vielleicht können wir das mal aufschlagen. Johannes 19. Wie lange der Herr Jesus nach diesem Schrei noch am Kreuz hing, das kann man vermuten. Es gibt einige Bibellehrer, die sich da intensiv mit beschäftigen, vermuten, es kann 18 Uhr gewesen sein, weil ab 18 Uhr beginnt eigentlich der neue Tag für die jüdische Zeitrechnung, der Sabbat. Vor dem Sabbat sollte ja der Körper vom Kreuz. Das heißt, der Jesus verstarb viel, viel früher als alle anderen, die sterben sollten. Aber bevor der Herr Jesus aktiv starb, kommen wir zum 6. Ausspruch am Kreuz. Johannes 19, da lesen wir das eine, Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Und ich finde dieses damit wieder so spannend, dieses kleine Wort damit. Der Jesus hat nicht gesagt, mich dürstet, weil er sagt, ich brauche Erleichterung der Qualen. Das wollte Herr Jesus. Er wollte den letzten Tropfen aus dem Kelch trinken. Der Jesus sagte, mich dürstet, damit die prophetische Aussage über ihn auch in Erfüllung ging. Das war der Grund. Mich dürstet, sie haben mich getränkt mit Galle. Und dann lesen wir Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und in diesem Wort steckt eigentlich alles drin, was für dich und mich wichtig ist. Ist es möglich, dass ein sündiger Mensch Kontakt zu einem heiligen, gerechten Gott haben kann? Ist es möglich, dass es eine Liebesbeziehung möglich ist, dass ich zu diesem heiligen, gerechten Gott einmal Vater sagen darf? Es ist möglich. Warum? Weil der Jesus hier ausrufen konnte, es ist vollbracht. Wörtlich kann man sagen, es ist zu Ende geführt. Hier spricht der Knecht gegenüber seinem Herrn. Vielleicht gibt es hier Ausbilder bei euch. Er sprach ja gerade von, du bist Lehrer, Oberstufe, keine Ahnung. Vielleicht gibt er Schülern einen Auftrag und irgendeiner sagt, ich bin fertig. Und ich bin wirklich fertig, ich habe komplett es zu Ende gebracht. Das steckt in diesem Wort drin, es ist vollbracht. Der Jesus sagt, das Werk, das sagt er übrigens schon Johannes 17 vor seinem Sterben, das Werk, das der Vater mir gegeben hat, habe ich vollbracht zu Ende geführt. Da steckt alles drin. Und wisst ihr, was mich so besonders immer wieder berührt? Als der Jesus in diesem Garten war und seine Schweißtropfen wurden wie Blutstropfen, da spricht er seinen Gott an mit Abba, Vater. Da spricht der Sohn zu seinem Vater. Und dieser Ausspruch, Abba, Vater, kommt im Neuen Testament 3-mal vor. Einmal in Bezug auf den Herrn Jesus selbst und die anderen beiden Male in Bezug auf dich und mich. Wenn wir das angenommen haben in unserem Herzen, dass er für uns gestorben ist, dann antworte Gott durch eine Wiedergeburt. Wir bekommen den Heiligen Geist und wir gehören von da an zur Familie Gottes. Und zu diesem großen Gott, der Himmel und Erde erschuf, zu diesem großen Gott, der heilig und gerecht ist, darf ich in aller Demut, aber voller Überzeugung sagen, du bist mein Vater. Gott ist mein Vater. Ich habe eine Liebesbeziehung zu ihm. Ich gehöre zur Familie Gottes. Und warum? Weil der Jesus es vollbracht hat, das Werk. Aber natürlich muss und darf und sollte ich es annehmen. Das ist ein Angebot. Und wir als Menschen haben einen freien Willen. Wir können natürlich sagen, ich nehme das Angebot an oder ich lehne es ab. Und ich bin so dankbar, dass ich das annehmen durfte. Und ich darf zu diesem Gott nun sagen, du bist mein Vater. Es ist noch was anderes hier, sehr spannend. Dieses griechische Wort, was hier zugrunde liegt, es ist vollbracht, beginnt mit einem Buchstaben Tau, so heißt das im Griechischen. Sie sieht aus wie ein T. Und man hat bei den Ausgrabungen auch antike Schriften gefunden. Man hat sie identifiziert als Schuldscheine oder auch schon mal Rechnungen. Und manches Mal stand dann unter diesem Schuldschein das komplette griechische Wort, aber manches Mal einfach nur dieses Tau, dieses T. Und das bedeutet bezahlt. Der Schuldner hat bezahlt. Er hat es wirklich komplett zurückbezahlt. Und dieses T, das hat der Jesus ausrufen können. Es ist vollbracht. Ich habe bezahlt. Mit meinem Leben, mit meinem Blut. Und das darf auch unter meinem Schuldschein stehen. Wenn ich einen Schuldschein habe und dieser Schuldschein, der wächst leider täglich an, weil ich immer wieder als Christ versage. Jeden Tag neu. Aber unten drunter, da steht immer dieses Tau. Sieht aus wie ein T, wie ein Kreuz eigentlich, ja. Er hat bezahlt für meine Schuld. Er hat es vollbracht. Und das macht den Herrn Jesus so wunderbar groß. Und dann müssen wir noch einmal zurückschweifen in das Lukas-Evangelium zum letzten Ausspruch des Herrn Jesus. Lukas 23. Da kommen wir jetzt zum siebten Ausspruch des Herrn, zum letzten, was uns überliefert wurde. Und das hat mit dem zweiten Gedanken zu tun, den wir ja gelesen haben. Er ist die Quelle des Lebens. Er verkörpert das Leben. Entschuldigung, darf ich noch kurz eine andere Stelle lesen? Das ist Johannes 10. Ja, Entschuldigung. Ihr könnt aber das mal liegen lassen. Johannes 10 zur Erklärung ist doch hilfreich. Weil der Jesus das von sich selbst sagt. Johannes 10, 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es, das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Es gibt so zwei Seiten, auch im Neuen Testament. Wenn er Petrus predigte, dann konnte er bei seiner Pfingstpredigt sagen, noch später, ihr habt Jesus Christus umgebracht. Das steht da. Das ist die menschliche Seite. Aber die göttliche Seite, die lesen wir im Lukas-Evangelium. Keiner hatte Macht über das Leben des Herrn Jesus. Keiner. Wenn er es nicht gewollt hätte, weil er Gewalt hatte, sein Leben zu nehmen, sein Leben zu lassen. Und deswegen ist das hier so wunderbar in Lukas 23, Vers 46 beschrieben, dass Herr Jesus sein Leben selbst beendete. Er hat den Zeitpunkt seines Todes bestimmt. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Das war ein aktiver Tod. Er, der das Leben verkörpert, er, der sagte, ich habe Gewalt über das Leben, es zu geben, zu nehmen. Er sagte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nachdem ich ausrufen konnte, es ist vollbracht. Alles ist erledigt, das Werk ist göttlich zu Ende gebracht. Jetzt lege ich mein Leben in die Hände meines Vaters. Und das konnte Herr Jesus sagen. Und das ist so gewaltig. Aber wir dürfen ja dankbar sein, dass die Geschichte unseres Herrn nicht hier endete. Seine Biografie endete hier nicht. Sondern kurze Zeit später machen sich Frauen auf den Weg. Und wollen ihn besehen. Und kommen zum Grab. Und was sehen sie? Das Grab ist leer. Und der Jesus offenbart sich zuerst einer Frau, einer Maria. Eine ganz besondere Biografie. Und zeigt sie. Später zeigt er sich den Jüngern. Die hatten sich eingeschlossen. Ich hätte mich auch eingeschlossen. Hundertprozentig. Die hatten Angst vor den Juden. Die sagen, ich will auch nicht sterben. Sie sind alle losgelaufen. Obwohl sie vorher ausgerufen haben, hör mal, auch wir sind bereit, mit dir zu sterben. Letztlich war Johannes der Einzige, der treu war und unterm Kreuz stand. Als Petrus hat ihn ja hinterher verleugnet. Die anderen haben sich eingeschlossen. Und dann erscheint der Jesus als Lebendiger in der Mitte der Jünger. Und das Erste, was er ihnen zuruft, ist, Friede euch. Friede euch. Und das ruft er uns auch zu. Friede euch. Er hat die Macht über Leben und Tod. Und das ist für uns diese entscheidende Frage. Wir haben uns mit dem Tod des Herrn Jesus beschäftigt, wir sehen seine Auferstehung. Jeder von uns wird auch einmal sterben. Aber was passiert dann? Der eine, der am Kreuz hing, der konnte sagen, er hat zu mir gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der hatte diese feste Gewissheit, mit diesem Jesus werde ich in dem Reich Gottes sein. Und das, diese Gewissheit, die dürfen wir alle haben, wenn wir an Herrn Jesus glauben. Wenn wir das annehmen, dass er für uns starb, er, der das Licht ist, die Finsternis für uns ertrug, für dich ertrug, er, der sagt, ich bin das Leben, er hat die Macht, das Leben zu schenken, ewiges Leben, ein Leben, was nie endet. Und dann werden wir beim Herrn sein und dann wird es ein Zustand sein, der uns immer wieder packen wird. Wir haben ja heute Morgen auch Offenbarung 21 und 22 gelesen. Da brauchen wir kein Licht mehr, denn das Lamm ist das Licht. Aber sein Sterben werden wir uns für immer und ewig, das wird uns immer bewusst sein. Denn der Herr Jesus wird uns so vorgestellt, in Offenbarung 5, im Thronsaal Gottes, das Lamm wie geschlachtet. Wir werden ihn betrachten in der Ewigkeit. Wir werden in der Ewigkeit ihm dankbar sein, für immer und ewig. Und wir können heute schon an diesem Tag beginnen, diese Dankbarkeit zu zeigen, dass er für uns starb. Er trug die Finsternis, damit wir Licht erleben dürfen. Er gab sein Leben, damit wir ewiges Leben empfangen dürfen durch den Glauben an diesen einen, an den Herrn Jesus Christus. Und ich möchte gerne enden mit so einem wunderbaren Ausspruch, den jeder sagen kann, aber vielleicht nicht sagen möchte, weil er vielleicht diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Der Paulus sagt das in Galater 2. Er, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist ein persönlicher Weg, den jeder Einzelne empfangen darf und auch einzeln ganz persönlich erleben darf. Er, der Jesus Christus, hat mich geliebt. Er ist für mich gestorben, er hat sich für mich hingegeben. Und das ist eine wunderbare Gewissheit. Und uns ruft er dann eben wieder zu, Friede euch.